Herzlichen Dank für das Zeugnis. Es hat mich doch erinnert an dieses Wort, wo der Herr Jesus sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Ja, ich freue mich auch hier zu sein, meiner Geburtsstadt. Ich bin schon etwas germanisiert worden in meiner Aussprache, wie jemand mal meinte, das Evangeliumszentrum war so leichtfertig, mich anzufragen, und ich war so leichtfertig, zuzusagen. Und das Ergebnis kann man jetzt also akustisch zur Kenntnis nehmen. Liebe Freunde, es ist ein unangenehmes Thema. Ich habe früher als öffentliche Botschaft dieses Thema eher gemieden. Privat haben wir schon manches erzählt. Mussten wir auch in manchen Umdenken lernen, aber es überschwemmt uns derartig, dass man es leider nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Ähnlich wie das Phänomen der Gewalt an den deutschen Schulen, da hat man lange versucht, lange Zeit, weil man wollte nicht wahrhaben, die Auswirkungen der Kulturrevolution, dies zu verdecken. Und jetzt kommt eine Krisensitzung nach der anderen. Wir haben eine zweistellige Verbrechenszuwachsrate im Jahre 92 in Deutschland gehabt. Und in gewissen Schulen in Frankfurt trauen sich Lehrer nur noch mit dem Sprechfunkgerät auf dem Pausenhof, damit, wenn sie überfallen werden, Hilfe herbeirufen können. Es lässt sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Und deswegen habe ich dieses Thema aufgegriffen, wobei ich in erster Linie anhand der Bibel es aufrollen möchte, denn da Einzelheiten und Details darzulegen, da weiß manch einer der Anwesenden womöglich mehr als ich. Hier einleitend ein Zitat aus der deutschen Tageszeitschrift Die Welt, 7. März 91, also fast genau 2 Jahre. Ein Gespenst geht um in Deutschland, der Okkultismus. Die Geister werden immer zudringlicher, sie breiten sich vor allem an den Schulen aus. Der mittelalterliche Dämonen- und Geisterglaube feiert im Zuge des neuen Zeitalters New Age allerorten seine Wiederkehr. Sogar die Studenten an den Universitäten, einst Gralshüter kritisch-rationalen Denkens, lauschen neuerdings gebannt Vorträgen über Hexenkult und afrikanischen Voodoo-Zauber. Das Bedürfnis nach übernatürlicher Weltdeutung scheint derzeit unersättlich. Das Angebot an okkulter Lebenshilfe ist dementsprechend groß. Astrologie, Esoterik, Ufologie, Spiritismus, schwarze Magie und schließlich Teufelskult und Satans Anbeterei. Sehr oft Neugier und der Drang nach Überwindung der Ich-Grenzen. Ich habe auf dasselbe Blatt noch kopiert, auch so einen Artikel, russische Sterndeuter haben Hochkonjunktur und es vergeht praktisch kein Fernsehabend, an dem nicht in der ehemaligen Sowjetunion nicht irgendein Programm abläuft, wo ein übersinnlich begabter Mensch auftritt. Und liebe Freunde, ich werde es vielleicht auch übermorgen sagen, aber da laufen Zusammenhänge. Dass ein Land, das das größte Land der Erde ist, das Land wahrscheinlich mit den meisten Bodenschätzen, das Land, das die größte Anbaufläche der Erde hat, der größte Getreideimporteur der Erde geworden ist, ein Land, das buchstäblich am Boden liegt, wenn es nicht glaubt, fahrt in diese Länder, die da übrig geblieben sind von den Sowjetimperium. Man hat den Eindruck, es ist ein Fluch über diesen Landstrichen. Und es ist eigentlich mit Händen zu greifen, wohin es führt, wenn man sich von Gott abnabelt. Aber man hat den Eindruck, dass wir im Westen nichts gelernt haben. Ein weiterer Artikel, und der ist jetzt brandaktuell, aus IDEA, dem deutschen Informationsmagazin der Deutschen Evangelischen Allianz. Die letzte Nummer. Auf der Flucht ins Jenseits. Hintergründe zu dem neuen Okkultismusboom im Fernsehen. Den haben wir derzeit, diesen Boom im deutschen Fernsehen. Ich lese vor, sie sind wieder unterwegs in deutschen TV-Kanälen, die Geistheiler, Hexen, Hellseher und Jenseitsbeschwörer. In einem bis dato nicht bekannten Ausmaß haben sich Kundige der übersinnlichen Welt geradezu des deutschen Fernsehens bemächtigt. Doch auch bei der letzten Präsentationsform überwiegen immer wieder deutlich die Anteile, in denen das Publikum eher auf den Geschmack gebracht als kritisch informiert werden. So wurde in der ARD-Sendung, also ARD heißt Ausschaltknopf rechtzeitig drücken, besonders bei diesen Themen. ZDF heißt Zeitverlust durch Fernsehen. Für ORF müssen wir auch noch was finden, haben noch nicht so nachgedacht. Ohne richtige Funk oder irgend sowas. So wurde in der ARD-Sendung Psi-Phänomene zwischen Himmel und Erde, 16. Februar, also jüngstes Datum, ungeniert für Kontakte mit dem Jenseits geworben. Während der Sendung befragte das Schweizer Medium DAFI Verstorbene, eine junge Zuschauerin, die sich freiwillig an dem Totenkontakt beteiligte, fand die okkulte Aktion nachher sehr spannend und aufregend. Dass solche Jenseitskontakte aber auch Gefahren für die seelische Gesundheit der Beteiligten nach sich ziehen können, blieb unerwähnt. Und jetzt könnte man also noch vorlesen, jede Menge, was da läuft. Wir haben durch die Zeitschrift Bravo, ich fürchte, die kennt man auch in Österreich, nachdem es uns erst nach Sodom und Gomorra gebracht hat, eine okkulte Erweckung bekommen, besonders so in der linksrheinischen Gegend. Da war eine Anleitung Tischrücken und eine andere übersinnliche Experimente, Pendeln und so weiter. Und das geht immer parallel. Diese sichtbare und diese geistliche Vermischung, im Alten Testament wurde es genannt Hurerei und Götzendienst und hat das Volk Israel immer todsicher ins Gericht gebracht. Man könnte also da noch manches auflisten und erwähnen. Es hat sich Folgendes jetzt schon einige Jahre her in der Stadt Hagen, die ist am Rande des Ruhrgebiets, ereignet. Eine Krankenschwesternschule, die Krankenschwestern durch irgendwelche Einflüsse zur Geisterbefragung zum Tischrücken angeleitet worden. Neugierde ist gewöhnlich der Einstieg. Eine Krankenschwester fragte, mir erzählte das eine gläubige Frau, die einer Freikirche angehört, eine Krankenschwester fragte, wie viele Kinder werde ich haben? Antwort, keine. Frage, warum? Antwort, du wirst jung sterben. Sie läuft schreiend davon und mir wird das erzählt. Und jetzt hat man doch den Wunsch, wenn man so genau weiß, was sich da wirklich abspielt und in welch eine Todeszone sich die Menschen da ahnungslos begeben, so ähnlich wie wenn jemand da in ein Minenfeld hineinläuft, das gut getarnt ist und er ahnt es nicht, da wird man, wenn man nicht ein Herz aus Stein hat, doch irgendwie versuchen, den Ahnungslosen zu warnen. Und dann sagte ich dieser gläubigen Frau, du kannst du nicht versuchen, der ein Büchlein zu geben. Da gab es ein Büchlein im Sumpf des Spiritismus von jemandem, der als Kind da schon hineingezogen wurde in eine spiritistische Loge in Zürich und dann freikam durch die Gnade Gottes, dass sie wenigstens die Chance hat, es zu hören. Nach einiger Zeit trafen wir uns wieder. Du, fragte ich, hast du das inzwischen managen können, dass dieses Büchlein bei dieser Krankenschwester landet? Nein. Ja, was könnte dann man denn tun? Soll ich dir eins zuschicken und so weiter? Es ist nicht mehr nötig, war die Antwort. Ja, warum? Sie hat inzwischen Selbstmord begangen. Und da gibt es noch manch andere Beispiele, die auch in der Schweiz Schlagzeilen gemacht haben, wo junge Leute bei so einer Geisterbefragung teilgenommen haben und dann sagte die Stimme, werft euch zum Fenster hinaus und die zwei Mädchen setzen sich dann im Hochhaus an das Fenstersims und haben eine Zeit lang geschrien, haben sich dann runtergeworfen. Weil es ist grauenhaft, insofern wie auch unser Josef angedeutet hat, dass es eben dann nicht vorbei ist mit dem Tode, sondern dann beginnt eben der wahre Sturz in den Abgrund. Gott hat, das ist eigentlich die klassische Stelle der Warnung vor diesen Praktiken, die möchte ich doch noch einleitend vorlesen. Gott hat in 5. Mose 18 folgende Warnung ausgesprochen. wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, das sagt Gott zu seinem Volk Israel, als sie noch in der Wüste waren, bevor sie also in dieses gelobte Land einzogen, was ich also hier vorlese, ist mehr als 3 Jahrtausende alt. Wenn du in das Land kommst, dann sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, diese Völker vor dir. Also Gott hat es verboten, nicht weil es ein Hoax ist oder Fantasie oder gar nicht existiert, sondern weil es eine tödliche Gefahr darstellt. Liebe Freunde, lasst mich auch das noch eingangs erwähnen. Es überrascht nicht diese Invasion aus dieser Geisterwelt. Uns hat es die Bibel vorausgesagt, besonders auch im Buch der Offenbarung. Und dieses Wort Apokalypse, das ist ja das griechische Fremdwort für Offenbarung, Apokalypsis, das hatte im Zuge des Golfkriegs fast eine Inflation erlebt. Es ging dann auch eine unglaubliche Angst um unter den Leuten. Und da heißt es von diesen 4 Reitern, von dem 4. Und der 4. Reiter hieß Tod, und das Totenreich folgte ihm nach. Und Verbindung mit dem Totenreich nennt die Bibel Spiritismus. Und wir sehen mehr und mehr eine Großinvasion dieser Geisterwelt über eine ahnungslose Menschheit, jedenfalls im Westen. Es schien undenkbar noch vor wenigen Jahrzehnten, als ich mich bekehrte, 68, ich habe an der Hochschule für Bodenkultur studiert, und wäre ich da mit einem Märchenbuch angetroffen worden, man hätte mich wahrscheinlich freundlich gefragt, ob ich noch rundlaufe oder gehirnamputiert bin. Und heute wird man schräg angeschaut, wenn man keine Märchenbücher in seinem Bücherschrank hat und nicht diese Bestseller in sich hineingesogen wird. Das ist eine Umpolung. Die Jüngeren können das vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Aber das schien uns völlig undenkbar. Und hätten wir das erzählt, was heute gang und gäbe ist, damals, dass es einmal so sein wird, man hätte es uns nicht abgenommen. Aber ich möchte jetzt dieses leidvolle Thema aufzeigen anhand eines biblischen Ereignisses, einer biblischen Gestalt des schlimmsten König Israels. Ich sage manchmal scherzhaft, die trübe Tasse, König Manasse. Und das ist eine unglaubliche Sache, diese Geschichte. Dieser König hat gelebt vor mehr als 2,5 Jahrtausenden. Er war 12 Jahre alt, als er König wurde. Er tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden. Er baute Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Sein Vater war einer der größten und hingegebensten Könige Israels, und sein Sohn war ein totaler Versager. Das hat man oft in frommen Häusern, dass die Eltern noch den Herrn lieb haben und die Kinder ganz bewusst die Wege dieser Welt gehen. Aber das ist fast ein anderes Thema. Aber nichts Neues unter der Sonne. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich. Und wo ja gleich das erste Gebot lautete, das Israel mitgeteilt bekommen hat, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Gott der Bibel ist nicht tolerant. Er baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geistebeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Jetzt sehen wir schon die Auswirkungen. Er betete das ganze Heer des Himmels an. Da kann man sagen, also dieser Manasse, der war wirklich unterbelichtet, milde formuliert. Aber liebe Freunde, wir haben ja in unserer Zeit im Bereich der Astrologie einen noch nie dagewesenen Umsatz. Astrologische Werke werden millionenfach verkauft. Und wir sind in anderer Weise jetzt dabei, das Heer des Himmels anzubeten. Und auch das überrascht nicht, denn die Astrologie ist die Urweisheit Babylons und wiederum redet das Buch der Offenbarung, diese Apokalypse von Babylon, der Großen, der am Ende der Tage kommen wird. Und hier haben wir vorhin vorgelesen, er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Das ist dann die konsequente Ausreifung der Dämonie Menschenopfer. Und jetzt kann man wiederum sagen, mit dem dicken Finger auf die trübe Tasse Manasse zeigen, was bist du für ein schrecklicher Mensch, für ein entarteter König, lässt deine eigenen Kinder durchs Feuer gehen. Aber liebe Freunde, ihr seid nicht böse, wenn ich das so deutlich sage, aber wir haben ja inzwischen den Kampf um die Abtreibung geführt, jedenfalls in der ehemaligen Bundesrepublik. Und vor 50 Jahren hatten wir die Endlösung und letztes Jahr haben wir die Fristenlösung beschlossen. Das sind die klassischen Auswirkungen der Finsternis. Und ich meinte vor meiner Bekehrung, Geschichte, und sie war deswegen für mich sehr, sehr langweilig, ist so ein Monolog des Menschen und ein zufälliges Aneinanderreihen von gewissen historischen Daten. Aber als ich gläubig wurde, dann habe ich erkannt, obwohl wir es nicht überspannen wollen, die Geschichte ist ein Dialog und gewisse Dinge geschehen nicht zufällig, liebe Freunde. Und wenn ihr etwas die Geschichte des Zweiten Weltkriegs kennt, dann wisst ihr, dass nach diesem Beschluss der Endlösung 20. Januar 1942 das Kriegsglück systematisch von der deutschen Wehrmacht gewichen ist. Und auch was da im ehemaligen Jugoslawien läuft, liebe Freunde, ist meiner Ansicht nach nicht zufällig. Denn bis zu der Tragödie in Kambodscha, wo von einem Volk mit der Einwohnerzahl Österreichs ungefähr die Hälfte abgeschlachtet wurde, war das, was sich in Ustaschi-Kroatien von 41 bis 45 abgespielt hat, der prozentual größte Völkermord in unserem Jahrhundert. Da ist unglaublich viel unschuldig Blut vergossen. Und wenn darüber nicht Buße getan wird, dann kommt nach einiger Zeit ein grauenhaftes Blutbad. Das ist immer die Endstation des Okkultismus. Er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Er achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei. Er trieb Zauberei, bestellte Geisterbeschwörer. Und das ist ja durch Shirley MacLaine und andere Schauspieler einigermaßen aktuell geworden. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, bin in dieser Filmwelt da nicht so bewandert. Aber zum Beispiel Patrick Swayze nach diesem Film Ghost hat er gelernt, mit seinem verstorbenen Vater Verbindung aufzunehmen. Und das sind ja diese Gestalten Vorbild für bald Millionen Teenager. Und jetzt erfahren sie, wie sie da mit dieser Geisterwelt noch glücklich werden. Es wird natürlich imitiert und da gab es da irgendeine Schauspielerin, die hat seinen Geist namens Khan beschworen und der hat ihr aufgetragen, sie soll Pferdemist auf ihre Haut aufbringen, damit sie einen besseren Teint hat, hat sie auch gemacht und das machen die Leute alles. Spinnerei hoch drei. Und liebe Freunde, wir spielen ja hier fast mit offenen Karten. Es hat ein Franzose namens André Frossard die Frage gestellt, und er ist nicht vorbelastet, Sohn eines kommunistischen Generalsekretärs, wie müsste die Welt aussehen, wenn es einen Teufel gäbe und wenn die beunruhigende Feststellung des Johannesevangeliums zuträfe, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Und er kommt zu dem Ergebnis, die Welt müsste genauso aussehen, wie sie aussieht. Ja, sie könnte überhaupt nicht anders aussehen, wenn es einen Teufel gäbe. Und wenn man heute in die Welt schaut und nicht merkt, dass es da eine unsichtbare, den Menschen zerstörende und ihn eigentlich in den Abgrund treibende Intelligenz gibt, dann muss ich fast den Essener ehemaligen Jugendpfarrer Wilhelm Busch zitiert. Also wer das nicht merkt, der ist so dumm, sagte er, da helfen nicht mal mehr Tabletten. Entschuldigt, war Wilhelm Busch, Deutscher. Und die Finsternis macht sich auch lustig über die Menschen. So ein Ratschlag, Pferdemist. Also würde ein Gläubiger irgendwie zu einem Ratschlag kommen, dann würde man zu Recht mit Blaulicht in die nächste Psychiatrie fahren. Aber wenn es aus der Geisterwelt kommt und es ist en vogue, dann wird es eben geschluckt. Er bestellte Geisterbeschwörer, Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Und liebe Freunde, ich sage das mit Wehmut im Herzen, auch im Hinblick auf das, was sich in Deutschland derzeit abspielt. Ich denke jetzt gar nicht an Österreich. Wir dürfen uns alle ausnehmen. Österreicher sind sowieso immer besser, habe ich mir sagen lassen. Aber das deutsche Volk tut viel, um den Herrn zu erzählen. Fast mit deutscher Gründlichkeit. Und es gibt die drei klassischen Sterbesymptome eines Volkes. Wenn die auftreten, dann ist man sozusagen nicht weit vom Gericht Gottes entfernt. Das ist Vergießen von unschuldig Blut, Schamlosigkeit und Okkultismus. Und es war der Spiegel. Ich werde am Samstag daraus etwas zitieren, der uns dann buchstäblich den Spiegel vorgehalten hat, mit einem Leitartikel, ein paar Wochen nur alt, die schamlose Gesellschaft, Überschrift, ein Volk im Schweinestall. Und der Spiegel hat nicht den Ruf, christliche Werte zu verbreiten. Hat wahrscheinlich auch das schön dazu beigetragen, dass wir da im Schweinestall gelandet sind. Aber das hängt eben leider alles zusammen. Er tat viel, um den Herrn zu erzürnen. Und jetzt eine weitere Auswirkung. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Eine Auswirkung des Okkultismus, der Dämonie, Verführung, Verblendung. Vielleicht das eindrücklichste Beispiel, dieser Mann, Adolf Hitler, und das war ja vor 50 oder mehr Jahren, schon ein brillantes Volk, das er verführt hat. Und liebe Freunde, allein an diesem Beispiel hätte man merken müssen, das lässt sich doch nicht rational erklären. Dieses Faszinum, diese Macht, die da ausging. Und es hat auch den typischen Ausgang. Erst Deutschland, Deutschland über alles, und dann kam alles, alles über Deutschland. Das ist immer das Ende vom Lied des Okkultismus. Erst ist man high und dann kommt der Zusammenbruch, wie wir es gehört haben. Und ich wusste nicht, was unser Freund Josef Meyer sagen wird. Erst die Droge und dann ist man high und dann ist man am Rande des Abgrunds. Und so arbeitet das. Er verführte Juda. Was heute über das Fernsehen läuft, Verführung, Manipulation. Dass sie es ärger trieben als die Heiden. Wir sind schlimmer geworden als die Heiden. Es gibt gewisse Filme, zum Beispiel Die letzte Versuchung Christi, ein blasphemischer Film. In Indien war er verboten, in Israel war er verboten und in anderen Ländern, aber in der westlichen Welt war er natürlich hoch im Rennen. Und eine weitere Auswirkung, und das haben wir eigentlich schon gestreift, das haben wir schon erwähnt, erste Könige, Parallelkapitel, zweite Könige, da heißt es in Kapitel 21, dass Manasse Jerusalem anfüllte mit unschuldig Blut. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Das ist die schlimmste Auswirkung der Dämonie. Es wird unschuldig Blut vergossen. Liebe Freunde, es gibt nichts Unschuldigeres, nichts Wehrloseres, nichts Schützenswerteres, nichts Hilfloseres als ein Ungeborenes. Und auch hier sind wir wieder aktuell in der Gegenwart. Und als diese Bundestagsdebatte gelaufen war, 27. Juni in Bonn vergangenen Jahres, da habe ich in dieser Zeitschrift Idee einen Leserbrief geschrieben. Soweit ich es beurteilen kann, hat sich Deutschland spätestens nach dieser Debatte offiziell von Gott verabschiedet. Vor Gott abserviert, so wie sie damals gerufen haben zur Zeit Jesu, wir wollen nicht, dass dies über uns herrsche. Und es erzählte Wilhelm Busch in diesem Büchlein, meine Erfahrung mit der geheimen Staatspolizei, er sagte, die Gestapo hatte ein Tischgebet. Lieber Jesus, bleib uns fern, wir essen ohne dich recht gern. Und so haben wir spätestens am 27. Juni vergangenen Jahres in Deutschland erklärt, lieber Jesus, bleib uns fern, wir leben ohne dich recht gern, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Wir haben es gesehen, diese Menge von unschuldig Blut, die vergossen wurde damals durch diesen Dämon Hitler, der Rachekreis von Teheran, Khomeini, und wie ich es vorhin kurz angedeutet habe, im Ustaschi-Kroatien. Damals haben die Kroaten an den Serben furchtbar gehaust. Diese Völker hassten sich damals schrecklich. Ist so viel unschuldiges Blut vergossen worden. Und meiner Ansicht nach, ich betone bewusst meiner Ansicht nach, ist dieses grauenhafte Gemetzel und ethnische Säuberungen und Blutbad, das vor unseren Augen sich abspielt, nicht zufällig. Und ich fürchte, liebe Freunde, und ich sage es nicht glücklich, ich sage es mit Kummer im Herzen, ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Was sich womöglich bald auf größerer Ebene in der ehemaligen Sowjetunion abspielen wird. Und wenn wir weiter so mit den Geistern machen, dann auch allmählich zu uns rüberkommen wird. Erfüllte Jerusalem randvoll an mit unschuldig Blut. Und jetzt kommt von gewisser Hinsicht die tragischste Auswirkung. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Die Auswirkung der Dämonie, es ist eine Isolierschicht da, es ist ein Panzer da, die Leute spotten und sie wollen nichts mehr mit dem Evangelium zu tun haben. Sie achten nicht mehr darauf. Wenn man sagt, du, gib Acht, es gibt einen Teufel, es gibt eine Hölle. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das wird weggewischt. Das ist nicht mehr aktuell. Ein gnädiger Gott ist nicht mehr gefragt. Denn wir haben keine Gottesfurcht mehr. Und es erfüllt sich auch dieses Wort aus dem Buch der Offenbarung. Es heißt dort viermal, und sie taten doch nicht Buße über ihre Unzucht, Morde, Zauberei, das steht im Griechischen Pharmakeia, die Droge, das geht ja sehr stark parallel, Rauschgift und Okkultismus und Dieberei. Ich glaube, der jährliche Verlust durch Diebstahl in Deutschland, das ist so bei 250 Milliarden D-Mark. Ich habe aber die Zahl nicht mehr genau in Erinnerung. Das ist ein Volkssport geworden, Ladendiebstähle. Viermal heißt es im Buch der Offenbarung, sie taten doch nicht Buße. Viermal, sie lästerten Gott. Da hat jemand einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift namens Tempo, die mir kein Begriff ist, Lust zum Lästern. Der Autor predigt die Lust an der Blasphemie, denn nur wer Gott beleidigt, liebt ihn wirklich. Also gut, wer sowas sagt, ist für mich sowieso jenseits medizinischer Hilfe. Da helfen wirklich keine Tabletten mehr. Aber es ist unglaublich, was man heute alles irgendwie verkaufen kann. Naja, jetzt haben wir also aufgelistet an grauen und gräulichen Dingen. Aber warum habe ich diesen König herausgegriffen? Liebe Freunde, es ist erstaunlich. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal diese Geschichte las, rede jetzt nach menschlicher Weise, da kam in mir allmählich der Adrenalinspiegel hoch, also Manasse, du trübe Tasse, Und damals hat der Gott noch oft genug sichtbar zeichenhaft eingegriffen. Wenn ein König so handelte, dann brauchte man nicht lange weiterlesen, bis dann, man kann fast sagen, das Fallbeil kam. Also wann kommt jetzt das Gericht? Und das kam auch, aber dann kommt eine erstaunliche Wende. Aber ich sprachlos. Wenn der Herr zu ihm reden ließ, sie merkten nicht darauf. Und wir hoffen sehr, dass dies für keinen der Anwesenden hier zutrifft. Dass wir durch Gottes Gnade, auch wenn wir schon in manche Dinge verstrickt wurden, womöglich schon eine Isolierschicht tragen, sie noch nicht stark genug ist, dass nicht das Wort Gottes doch noch durchdringen kann. Denn es ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur, die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Jetzt kommt die Knechtung sichtbar. Der Herr Jesus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und es hat manch solch ein Hippie, der sich mit der Droge und den Okkultismus eingelassen hat, er hat dann bekannt, er hat erkannt, ich bin in die Macht eines Stärkeren hineingeraten. Mich gängelt jemand anderer. Er hat gemerkt, hier ist eine unsichtbare Fessel. Ab einem gewissen Schwellenwert wird dann diese Kette, wird diese Fessel sichtbar. Jetzt kommt er ins sichtbare Gefängnis, jetzt legen sie ihn in Ketten, jetzt wird er nach Babel gebracht. Jetzt beginnt die Knechtschaft. Und schaut, jetzt kommt's. Und da war ich sprachlos. Ich habe mich zunächst mal gefreut, endlich, jetzt kriegt er aufs Dach, Manasse, trübe Tasse, jetzt bist du dort, wo du hingehörst, in Ketten, in Gefangenschaft, jetzt herrschen andere über dich. Katharanthropon lego, ich rede so nach menschlicher Weise. Und jetzt kommt die Kehrtwendung. Und das ist eigentlich das Wunderbarste. Und als er in Angst war, und das ist eigentlich das Standardkennzeichen des Okkultismus, unerklärliche Angstzustände und Angstschübe. Wisst ihr, nach außen hin noch der starke Mann, aber dann müsst ihr solche Berichte hören. Da gehen Leute zum Tischrücken und auf einmal können sie nicht mehr einschlafen. Auf einmal überwältigt sie eine schier unerklärliche Furcht, bis dahin, dass manchmal Leute wie starr im Bett liegen. Es ist jemand unsichtbar da, das klassische Symptom des Spiritismus, Angst im Dunkeln. Auf einmal können sie das Licht nicht mehr ausmachen und dann schauen sie in das Bett, ob jemand da ist und man kann nicht mehr in den Keller gehen und Angstzustände und so weiter und so fort. Nach außen noch der starke Mann oder die starke Frau. Und jetzt kommt das Wesen der Finsternis, Angst. Und diese Gesellschaft ist wahrlich von Angst umgetrieben und würden unsere Pharmahersteller, diese ganzen Beruhigungstabletten und was es da alles gibt, deren Produktion einstellen, würde unsere ganze westliche Gesellschaft zusammenbrechen. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinen Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Jetzt kommt die Kehrtwendung. Frohe Botschaft, wir haben sie durch das Zeugnis schon gehört, in anderer Weise. Es gibt eine Antwort. Es muss nicht Blutbad, es muss nicht der Selbstmord, es muss nicht dieses unerbittliche Ende, die unvermeidliche Endstation sein. So wie der König Saul, der König, den Gott erwählt hat, dann Gott und sein Wort verwirft, und dann ging er zu einer Totenbeschwörerin und am nächsten Tag beging dieser erste König Israel Selbstmord. Das muss nicht die Endstation sein. Als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinen Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und das ist die Formulierung im Alten Testament für den Gott Israels, den er gehasst hat, den er abgelehnt hat, dem er alles zuwidergetan hat. So wie manch einer aus frommen Haus dann ganz bewusst zu den Götzen, zum Buddhismus, zur Droge, zum Hinduismus, zum Islam, ich weiß nicht, wohin gekehrt ist, nur um mit dem Gott der Christen nichts mehr zu tun haben zu müssen. Ähnlich Manasse. Und hier ist Folgendes interessant, liebe Freunde. Man kann auch leichtfertig beten. Es gibt eine gewisse fromme Routine, aber hier steht, er flehte zu dem Herrn. Es ist ein Schrei einer verzweifelten Seele, so wie bald jemand, der vor der Hinrichtung steht oder vor dem Abgrund. Ein Schrei aus tiefsten Herzen. Er kannte ja jedenfalls von den Kindergeschichten, von der Überlieferung her, den wahren Gott. Denn manche wissen überhaupt nicht mehr, wen sie anrufen sollen. Es gibt ja in Wien die Maria-Hilfer-Straße. Er flehte zu dem Herrn, den Gott seiner Väter. Es war ein Schrei seiner Seele, und da hat sich dieser lebendige Gott, der Gott der Bibel, hier eigentlich verpflichtet, vereidigt: Wenn jemand von ganzem Herzen ruft, dann will ich ihn hören. Dann weise ich ihn nicht zurück. Er fleht zu dem Gott seiner Väter, und als er bat, ließ sich's der Herr erbitten. Unglaublich. Das ist der Gott der Bibel. Der schlimmste König Israel, der Jerusalem angefüllt hat, randvoll mit unschuldig Blut. Gott lässt sich's erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und liebe Freunde, so wird der wahre Gott erkannt, nicht durch große theologische Diskussionen oder Fernsehdebatten, mögen ja nicht immer schlecht sein, oder irgendwelche theologische Betrachtungen, sondern dass Menschen mit ihrem ganzen Sein existenziell zu dem lebendigen Gott rufen und dann erfahren, wie er eingreift und lebendig wird, und dann wissen sie, der lebendige Gott lebt, der Herr ist Gott. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und liebe Freunde, das ist tragisch, das ist erschütternd. Ich war vorgestern noch an dieser kroatisch-serbischen Grenze, in dieser Stadt Pakrac, wo man nicht weiß, ob man nicht auch eine Kugel abbekommt. Und da sagte mir dieser Kroate, der mich dahin gefahren hat, also neben mir saß als Lotse, und dann fuhr man nach dem UNO-Kontrollpunkt zu 18 Kilometer durch eine zerstörte Landschaft. Also die Landschaft nicht zerstört, die Straße auch noch einigermaßen in Ordnung, links und rechts nur Trümmer. Häuser zerschossen, ausgebombt, 30.000 Granaten sollen da auf Pakrac niedergegangen sein und Umgebung. Und er sagte mir: Weißt du, vor 2 Jahren konnte man ein christliches Buch in Kroatien so gut wie gar nicht loswerden. Jetzt kommen wir mit den Nachdrücken christlicher Bücher. Sie verbreiten zur Zeit und zur Unzeit dieses Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, die kroatische Ausgabe. Wir kommen nicht mehr nach. Es ist ein Hunger nach dem Wort, ein Flehen zu Gott, das ist ergreifend. Und die Menschen bekehren sich am Laufmeter. Und wäre es so schön, an anderen Orten der Welt zu evangelisieren wie in Kroatien, es wäre das der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Und da könnte man fast weinen. Und es kam eine Frau auf mich zu und sagte: Wissen Sie, ich bin Deutsch, obwohl ich habe meine Sprache fast verlernt. Ich habe mich so gefreut, wieder Deutsch zu hören. Ich hatte alles, 3 Kinder, Enkelkinder, Haus, Auto, und jetzt ist alles kaputt und ihre Augen waren feucht. Und jetzt flehen sie zu Gott. Jetzt sind sie offen für das Evangelium. Jetzt hören sie zu, jetzt achten sie darauf. Als ich fragte, wie lange darf ich sprechen? Ja, unbegrenzt. Solch eine Sehnsucht, solch ein Hunger. Und von daher ist es einerseits Gericht, aber auch Gnade, wenn womöglich Gott manchmal es zulässt, dass bei uns dann womöglich solche Zustände sind, die ich wahrlich nicht haben möchte, dass dann die Leute wieder hören. Oder wie unser Josef praktisch ans Ende kommen muss. Jetzt sitzt er da im Rollstuhl. Da könnte man sagen, welch ein Verlust. Aber liebe Freunde, kennen wir das Wort Jesu? Wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, hau sie ab. Ist besser blind oder als Krüppel ins ewige Leben zu gehen, als gesund ins ewige Feuer geworfen zu werden. Und so schlimm das ist mit unserem Josef, und ich habe das nicht mit ihm abgesprochen, er ist 1000-mal besser dran. mit Gott versöhnt, als Krüppel, als in der Blüte seiner Kraft und auf dem Weg in den Abgrund. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Als er es bat, ließ sich der Herr erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und diese Umkehr des Königs Manasse, die war echt. Jetzt baut er die äußere Mauer der Stadt David, jetzt zieht er eine klare Grenzlinie zwischen dem Volk Gottes und den Heiden. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Und wo eine Bekehrung echt ist, hat man vorher die Götzen gehabt, wie immer die seien, von Sodom bis Gomorra bis zur Musik, manchen Videorekorder, das Pendel womöglich, okkulte Werke. Was gibt es da nicht alles an Götzen und dergleichen? Der Hinduismus hat ja 330 Millionen Gottheiten aufzuweisen. Da kann man dann einige Götzen hinausschmeißen. Jetzt wird radikal Schluss gemacht. Er entfernte die fremden Götter und Götzen und er stellte den Altar des Herrn wieder her. Und Altar heißt Hingabe. Er liefert sich jetzt dem lebendigen Gott aus und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, den Gott Israels, dienen sollten. Jetzt preist er seinen Herrn für diese Befreiung, für diese Rettung. So wie unser Freund und Bruder Josef Gott dankt, dass er mit Gott versöhnt ist. Und liebe Freunde, hier haben wir den Weg der Befreiung. Er flehte zu dem Herrn, seinen Gott. Er demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und das fällt uns schwer. Wir sind unheimlich stolz. Machen wir uns nichts vor. Wir sind viel stolzer, als wir meinen. Auch die Frommen. Sie schließen mich nicht aus. Und das fällt uns unglaublich schwer, zu sagen, ich habe gesündigt. Ich bin schuldig. Wenn man das verfolgt, diese Stasi-Debatte in Deutschland, wenn da einer aufstünde und sagte, ich habe geirrt, ich bin schuldig, hört man nicht. Hat ja nur das Beste gemeint, man wollte ja nur dem Volk dienen, man hat den Eindruck, die Stasi ist ein Ableger der Heilsarmee gewesen. Stolz, verbogen, keiner sagt, ich bin schuldig. Er demütigte sich vor den Gott seiner Väter. Er ruft zu dem lebendigen Gott. Er bricht mit den Götzen. Er liefert sich dem wahren Gott aus. Und dann zieht Freude und Befreiung ein. Und das ist die frohe Botschaft. Und es erinnert mich an diesen Satz, der steht ein paar Kapitel weiter. Ein paar Abschnitte weiter im Propheten Ezekiel, wo Gott sagt, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen und wollte vielmehr, dass der Gottlose Buße tue und lebe. Das ist der Gott der Bibel. So wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und Gott möchte jeden, der auf dem Weg zum Selbstmord ist, durch Okkultismus verstrickt, Gott möchte Himmel und Erde in Bewegung setzen, um sie noch zu bewahren, um sie zu retten, um sie zu erreichen. Und ein Gott, der dem König Manasse vergeben konnte, der kann auch dir und mir vergeben, was immer du getan haben magst. Und das ist eigentlich die Weichenstellung, die Umkehr. Liebe Freunde, lasst mich das noch vorlesen. Da war ein König, da war im Nordreich Israel, und das war der schlimmste König Israels. Wir haben jetzt den schlimmsten König Judas erlebt, und jetzt kommt der schlimmste König Israels, das war der König Ahab, verheiratet mit Jezebel, und er hat Israel verführt, schlimmer als alle anderen Könige. Und dann sagt der Prophet Elia das gnadenlose Gericht Gottes an. Und als Ahab diese Worte hörte, so sehr dieser Mann verblendet war, jetzt kommt eine unwahrscheinliche Kehrtwendung, die ich von Herzen jeden von euch wünsche. Da zerriss er seine Kleider. Er trug ein härenes Tuch, das war damals der Ausdruck von Demütigung, von Bestürzung, und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Wo sind die Leute heute, die sich vor dem lebendigen Gott, Gläubige wie Ungläubige, Fromme wie andere, vor Gott wagen zu demütigen? Da steckt das Wort Mut da drinnen, Demut, da gehört Mut dazu, denn es gehört kein Mut dazu zu sündigen, liebe Freunde. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten kommen lassen. Will ich das Gericht zurücknehmen. Und Gott würde auch über Deutschland und Österreich, trotz all des Okkultismus, trotz all des Vergießen von unschuldigem Blut, das Gericht aufhalten, wenn sich eine Zahl groß genug vor Gott noch demütigte. Dazu mache ich Mut, dass wir uns vor Gott beugen, zu dem lebendigen Gott flehen und dann wie Manasse erkennen: Der Gott der Bibel ist der wahre Gott. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich bitte dich, dass für uns Anwesende nicht dieses Wort, das wir gelesen haben, zutrifft, aber wenn der Herr zu ihnen redete, merkten sie nicht darauf, dass man es nicht abschüttelt, sondern dass man es in gewisser Hinsicht, dieses dein lebendiges Wort, nicht mehr los wird. Und dass man vor dir kapituliert, zerbricht, Buße tut, zu dir fleht, sich demütigt, mit all dem Falschen bricht, aber dann auch umso größer deine Befreiung erfährt und dann auch Lippen bekommt, die dich loben und preisen. All das ist möglich. Und Herr, wir sind betroffen von deiner unglaublichen Barmherzigkeit. Diesen schlimmsten König hast du erhört, hast ihn nicht zurückgewiesen. Und wir sehen darin deine göttliche Geduld. Und auch immer noch hast du Geduld mit uns und willst nicht, dass jemand verloren gehe, obwohl die Gottlosigkeit zunimmt, gerade in unseren Ländern. Und Herr, ich bitte dich, dass uns so ein Schicksal, wie es sich im ehemaligen Jugoslawien abspielt, womöglich erspart bleiben muss, dass man bereit ist, auf dich zu hören, sich zu demütigen, zu dir zu flehen und dass man sich versöhnen lässt mit dir. Ich bitte das in deinem kostbaren Namen. Amen.